Hier verbindet sich wirklich ökonomisches Denken mit ökologischem Denken und das ist sehr erfreulich, glaube ich. Als wir übernommen haben, hatten wir 700 Millionen Schulden. Der erste Treiber war sicherlich auch das wirtschaftliche Denken, hier Kosten zu senken. Letztendlich sind es ganz viele kleine Einzelmaßnahmen und da freue ich mich, dass ich da ein Teil davon sein kann.
What Goes On? Der elektrifizierende Podcast für Unternehmen mit Katrin Hansl.
Herzlich willkommen bei What Goes On, dem elektrifizierenden Podcast für Unternehmen. Heute sprechen wir über einen der energieintensivsten und zugleich sensibelsten Infrastrukturstandorte Österreichs, den Flughafen Wien. Ein Flughafen ist ein 24-7-Betrieb mit höchsten Anforderungen an Versorgungssicherheit, Effizienz und langfristiger Planung. Gleichzeitig stehen Themen wie Photovoltaikausbau, CO2-Reduktion und auch alternative Energieträger zunehmend im strategischen Fokus. Und genau darüber spreche ich heute mit Julian Jäger. Er ist der Joint CEO der Flughafen Wien AG und Präsident der Aviation Industry Austria. Herzlich willkommen, Julian.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir befinden uns heute hier am Tower am Flughafen Wien. Das ist der höchste Tower Europas. Dementsprechend grandios ist auch der Ausblick über das gesamte Flughafenareal. Ein Flughafen ist ja quasi wie eine eigene Stadt in sich. Wie steht es denn da um den Energiebedarf? Wie hat der sich in den letzten Jahren verändert? Und wer ist heute so der größte oder die größten Verbraucher am Standort?
Ja, tatsächlich. Wir sind eine kleine Stadt. Wir haben hier 30 Millionen Passagiere. Im letzten Jahr waren es sogar 32,5 Millionen. Passagiere. Wir haben über 23.000 Beschäftigte am Standort und wir sind ein 24-Stunden-Betrieb, 7 Tage die Woche. Das heißt, das Leben spielt sich hier wirklich dauernd ab. Wir haben auch einen Energiebedarf wie eine Stadt. Aktuell verbrauchen wir 165 Gigawattstunden pro Jahr. Das ist in etwa das, was 47.000 Haushalte verbrauchen. Also insofern sind wir gar keine kleine Stadt. Wir haben aber unseren Energieverbrauch in den letzten 10, 15 Jahren schon deutlich reduziert und der CO2-Ausstoß ist um rund 70% in diesem Zeitraum gesunken. Insbesondere natürlich durch alles, was die Terminals verbrauchen, also sozusagen im Sommer die Kühlung, die immer wichtiger wird, muss man auch sagen, im Winter das Heizen und hier haben wir durch ein besseres Management, aber auch durch viel Investitionen in die Infrastruktur hier es geschafft, den Energieverbrauch deutlich zu senken und das sind die größten Verbraucher, sind die Kühlungsanlagen, sind die Anlagen, die am Vorfeld hier auch die Flugzeuge mit Strom versorgen. Und ist auch natürlich die Wärmeversorgung des ganzen Standorts.
Zu welchem Zeitpunkt wurde dann klar, wir müssen da jetzt mehr machen? Es geht nicht nur noch um das operative Energiemanagement, sondern dass die Energie auch strategisch verankert werden muss.
Energiekosten senken, Energiesparen war eigentlich sozusagen von Beginn weg ein Thema. Also das hat vor rund 15 Jahren eben begonnen, sich dann intensiviert und dann ist man, glaube ich, schon relativ früh vor allem in unserem Baubereich, die auch sozusagen für die Fähr- und Entsorgung zuständig sind, hier, glaube ich, sehr proaktiv an das Thema herangegangen. Und ich würde sagen, vor in etwa 10 Jahren ist es dann immer mehr zu einem strategischen Thema geworden. Und ich glaube, für mich der größte Ausdruck sozusagen dieser echten Strategie war dann sicherlich der Bau unserer großen Photovoltaikanlage hier neben unserer Hauptpiste. Das war kein leichtes Unterfangen. Letztendlich haben wir eben Flugbetrieb, da gibt es gewisse Einschränkungen. Wir sind hier direkt unter den Lotsen, da gibt es Radars, die nicht beeinträchtigt werden dürfen. Insofern ist das nicht ganz einfach, ist uns aber gelungen, hier mit großer Unterstützung auch der Austro Control hier diese inzwischen zweitgrößte PV-Anlage Österreichs zu bauen. Zum Zeitpunkt der Eröffnung war es die größte PV-Anlage und ich glaube, das ist schon mit einer gewissen Vorausschau hier entwickelt worden, denn wir haben das alles gemacht, bevor Russland in die Ukraine einmarschiert ist, das heißt, bevor die ganzen Energiepreise hier wirklich explodiert sind und insofern war das Investment noch relativ überschaubar und der Return auch entsprechend gut. Also ich finde, hier verbindet sich wirklich ökonomisches Denken mit ökologischem Denken und das ist sehr erfreulich, glaube ich.
Damals hatten wir einfach noch eine andere Umgebung, wie du gerade auch erläutert hast. Was war denn damals dann der konkrete Antrieb? Ging es da um die Versorgungssicherheit? Ging es in erster Linie um wirtschaftliche Interessen oder doch um die Reduktion von CO2?
Ich glaube, von allem ein bisschen, aber ich glaube, der erste Treiber war sicherlich auch hier das wirtschaftliche Denken, hier Kosten zu senken. Ich glaube, insgesamt, wenn man über CO2-Reduktion nachdenkt, sollte man das weniger ideologisch oder mit dem Zeigefinger tun, sondern mehr versuchen, hier Ökonomie und Ökologie zu verbinden. Bei uns war es am Anfang sicherlich auch der Druck, als wir übernommen haben, Kollege Ofner und ich hatten wir 700 Millionen Schulden. Es war gerade der Terminal 3, der eröffnet worden ist und es war ein großes Thema für uns, war den Flughafen auch wirtschaftlich zu sanieren, und da schaut man natürlich sämtliche Kostenblöcke an, und Energie ist ein großer Kostenblock, war und ist ein großer Kostenblock. Das heißt, ich glaube, das war die erste Triebfeder, hier einfach effizienter auch zu wirtschaften. Und was wir inzwischen sehr, sehr intensiv tun, ist hier auch diese Interessenskonflikte einfach zu managen. Denn letztendlich haben wir Kolleginnen und Kollegen, die sind für den Terminalbetrieb zuständig, die wollen natürlich, dass es im Winter schön warm ist und im Sommer halbwegs kühl. Letztendlich kostet es aber alles Energie und produziert CO2 nebenbei. Und hier das so gut zu managen, dass wir sagen, was sind die Temperaturen, die wir erreichen wollen, was sind die man vernünftigerweise mit einem vernünftigen Energieeinsatz hier erreichen kann. Und das immer wieder nachzujustieren, ist eine anstrengende Arbeit, ist aber, glaube ich, auch eine sehr lohnende Arbeit, weil wir einfach versuchen, hier diese Interessen unter einen Hut zu bekommen. Und eben, es ist Hand in Hand gegangen, hier unsere Energiekosten zu senken und unseren CO2-Fußabdruck. Wir waren seit 2023 CO2-neutral, weil wir auch sozusagen die Fernwärme, die wir beziehen, hier CO2-neutral beziehen. Den Strom, den wir nicht selbst produzieren, wird auch CO2-neutral bezogen. Also insofern das Einzige, unter Anführungszeichen, was noch CO2 bei uns, beim reinen Flughafenbetrieb erzeugt, sind Spezialgeräte am Vorfeld. Da gibt's oft noch keine elektrischen Alternativen. Und so hat's über die Jahre hier eigentlich, glaube ich, sehr gut unsere Energiesituation entwickelt. Und ein sehr, sehr erfreuliches Nebenprodukt ist, dass wir eben inzwischen CO2-neutralen Betrieb führen und einer der größeren Solarenergieproduzenten auch des Landes sind.
Einer der größten Solarenergieproduzenten, da entsteht natürlich auch eine große Menge an Eigenstrom. Welche Rolle spielt denn der Eigenstrom in diesem Gesamtsystem Flughafen Wien?
Ja, der spielt eine immer größere Rolle. Wir produzieren inzwischen über 50% des Stroms, den wir hier am gesamten Standort verbrauchen, selbst. Das ist insofern auch sehr positiv, dass wir natürlich in der Saison, wo wir viel Strom produzieren, auch viel Strom verbrauchen über die Kühlung. Das heißt, das geht tatsächlich Hand in Hand. Und ich glaube, es wird in den nächsten Jahren möglich sein, hier das Ganze noch deutlich effizienter zu betreiben. Denn die nächsten Ausbauschritte sind hier sicherlich Spezialgeräte zu elektrifizieren, das Vorfeld zu elektrifizieren, dass sozusagen auch die Flugzeuge dann nicht mehr durch Dieselgeneratoren Strom bekommen, sondern durch Elektromotoren. Das ist eine weitere Einsatzmöglichkeit für unsere PV-Anlage. Wo wir noch nicht besonders viel investiert haben, sind Speicher. Das heißt, da warten wir noch auf den nächsten technologischen Schritt und hoffen hier auch, dass der Speicher in der Zukunft besser und günstiger werden. Denn ich glaube, dann kann man hier wirklich einen sehr nachhaltigen Stromkreislauf in Gang bringen, wo man eben dann nicht nur, wenn die Sonne scheint, hier diesen Strom nutzen, sondern 24 Stunden am Tag.
Wir befinden uns hier an einem Standort, der zur kritischen Infrastruktur zählt. Da geht es auch um sehr hohe Sicherheitsstandards. Und du hast ganz vorher schon angerissen, da eine PV-Anlage neben der Piste oder sehr nahe zur Piste zu installieren, war schon eine Challenge. Da spielen ja viele Faktoren auch hinein. Wie ist es denn gelungen, die PV-Anlagen oder auch andere erneuerbare Quellen in dieses Konstrukt am Flughafen, in dieser sensiblen Infrastruktur einzubetten?
Ich würde sagen, das ist in zweierlei Hinsicht herausfordernd gewesen. Das eine ist sozusagen rein von der Genehmigung, denn letztendlich geht es da darum, dass wir gleichzeitig einen sicheren Flugbetrieb gewährleisten müssen. Und wie gesagt, wir haben hier, da waren viele Gespräche notwendig, aber letztendlich ist es gelungen, hier Flächen, die man sonst überhaupt nicht nutzen könnte, zur Produktion von Strom heranzuziehen und gleichzeitig aber einen sicheren Flugbetrieb hier zu gewährleisten. Und das andere ist, was du angesprochen hast, also was uns natürlich von Beginn an beschäftigt oder insgesamt in vielerlei Hinsicht beschäftigt, ist die Redundanz von Systemen. Und da geht es ja nicht nur um die Stromversorgung, und wir haben zwei unabhängige Stromversorgungen, um Notstromaggregate, da geht es auch um das Rechenzentrum, um die IT-Infrastruktur, also Redundanz ist bei uns insgesamt ein ganz großes Thema. Und nachdem es aber nie hundertprozentige Sicherheit gibt, muss man sich auch immer überlegen, was sind denn die Systeme, die im Notfall mal jedenfalls funktionieren müssen, und was ist, wenn es ein großflächiges Blackout gibt, denn in so einer Situation könnten wir natürlich auch nicht tagelang Betrieb führen. Und ich glaube, für all das muss man gut vorbereitet sein, muss man in Planspielen durchgehen, was wären da die Maßnahmen. Und ich glaube, insgesamt wären wir auf solche Fälle, und ich hoffe, sie werden nicht eintreten, ganz gut vorbereitet.
Also die technische Redundanz ist von hoher Bedeutung, kam gerade gut durch. Wie steht es um das intelligente Energiemanagement, und auch welche Rolle spielen organisatorische Anpassungen? Braucht es die überhaupt, wenn man mit PV-Anlagen zum Beispiel oder Strom aus PV-Anlagen arbeitet?
Ja, ich glaube, wir haben hier echte Fachleute am Werk, die sozusagen hier sich bemühen, den Strom möglichst effizient einzusetzen. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass man vorausschauend, glaube ich, auch arbeiten muss, um für die Zukunft möglichst energieeffiziente Gebäude zu errichten. Was wir hier auch tun, ist, dass wir mit sogenannter BIM-Technologie hier unsere Gebäude digitalisieren. Ganz intensiv machen wir das bei unserem Neubau der Süderweiterung im Terminal 3. Das sind 70.000 Quadratmeter, die zusätzliche Terminal-Infrastruktur werden. In ein bisschen mehr als einem Jahr werden wir dieses Gebäude eröffnen. Wir haben aber auch eins der energieeffizientesten Bürogebäude hier direkt neben uns, den Office Park 4, unser Konferenzzentrum. Und ich glaube, worum es auch bei all diesen Dingen geht, ist wieder die Diskussion, wie viel Wärmeeintrag lasse ich zu? Wie designe ich die Küchen der Gastronomiebetriebe dort? Wie viel Licht lasse ich rein und wie hell darf es drinnen sein, wenn gleichzeitig der Wärmeeintrag ist? Auch da gibt es wieder unterschiedliche Interessen, weil das eine ist, dass ich natürlich sozusagen für den Passagier haben will, dass der da rausschauen kann und sozusagen die tolle Aussicht genießen kann. Gleichzeitig möchte ich aber möglichst wenig Wärmeeintrag. Man will Werbung dort haben, sozusagen die Shopbetreiber wollen auf ihre Produkte hinweisen. Gleichzeitig will ich möglichst energieeffizient sein. Und ich glaube, wir sind inzwischen recht gut geworden, diese Interessenskonflikte zu managen und damit sehr energieeffiziente Gebäude zu bauen und langfristig einfach mit dem digitalen Zwilling des gesamten Geländes, sozusagen der Terminal-Infrastruktur der Airport City, auch sicherzustellen, dass wir wirklich genau wissen, welche Infrastruktur haben wir, was sind da die Energiefresser, um mittelfristig tatsächlich auch dort zu investieren, um den langfristigen Energieverbrauch zu senken.
Mhm. Welche Maßnahmen, die bisher in den letzten rund 10 bis 15 Jahren umgesetzt wurden, welche waren da so richtig erfolgreich, die einen messbaren Effekt gebracht haben?
Puh, das ist eine Fülle an kleinen Maßnahmen, ob man da jetzt eine einzelne, also ich glaube grundsätzlich das Energiemanagement, das ist ein eigener Bereich, die ganz genau monitoren, was sind hier die Energiefresser, die sich eben genau überlegen, welche Geräte brauchen viel Strom, welche wenig, was kann ich mit Lüftung machen, wie kann ich in der Nacht sozusagen die Temperaturen so runterbringen, dass ich dann weniger Strom für die Kühlung untertags brauche. Das war sicherlich mit Abstand der größte Schritt, aber ich glaube, letztendlich sind es ganz viele kleine Einzelmaßnahmen, die dann zu einem relativ großen Erfolg führen.
Du hast zuvor schon genannt, die Speichertechnologien, da braucht es noch ein bisschen Zeit, um die groß zum Einsatz zu bringen. Welche Rolle könnten die denn spielen, vor allem hinsichtlich Eigenverbrauch und um auch diese Lastspitzen abzudecken bzw. auszugleichen?
Ja, ich glaube, die könnten eine große Rolle spielen, denn zurzeit übers Jahr gesehen produzieren wir 50% des Stroms selbst, aber natürlich hätten wir hier die Möglichkeit, wenn es effiziente oder noch effizientere Speichermöglichkeiten gäbe, hier diesen Anteil zu steigern und vor allem für den Spitzenverbrauch hier selbst diesen Strom zu produzieren. Wird noch ein paar Jahre dauern, aber wir werden uns dort jedenfalls entwickeln. Und letztendlich, wir haben jetzt schon 450 Elektrofahrzeuge. Das heißt, ich würde auch nicht ausschließen, es werden mehr werden in den nächsten Jahren. Und wir sind ja auch gerade dabei, hier vom Schlepper bis zum Catering-Fahrzeug, bis zu den Bussen hier auf der einen Seite zu testen, elektrische Alternativen beziehungsweise auch anzuschaffen. Aktuell kaufen wir gerade Elektrobusse ein. Und je größer diese Flotte wird, desto eher ist es natürlich auch möglich, die Batterien all dieser Fahrzeuge dann letztendlich als Puffer zu nutzen und zu gewissen Spitzen dann zu beladen oder eben auch, wenn Strom günstig ist, zu beladen und wenn Strom teuer ist oder gerade eine Spitze ist, diesen Strom zu nutzen.
Du hast jetzt schon sehr viel erzählt, auch was sich am Vorfeld tut. 450 Fahrzeuge, Schlepper werden umgestellt. Man muss ja sagen, da die Mobilität nochmal umzustellen, zu elektrifizieren, da tut sich sehr, sehr viel. Wie weit ist da der Flughafen Wien? Ich bin davon überzeugt, dass da noch viel mehr Projekte gibt.
Ja, absolut. Unsere Intention ist bis 2033 in etwa hier auf Net Zero zu erreichen, dass wir wirklich sozusagen kein CO2 mehr produzieren. Das geht nur über eine Elektrifizierung des Vorfelds. Die größten CO2-Produzenten sind hier noch die Dieselgeneratoren, die Flugzeuge mit Strom versorgen, aber auch ganz viele Spezialfahrzeuge, die wir rund um die Abfertigung der Flugzeuge brauchen. In vielerlei Hinsicht dauert es dann noch ein bisschen. Wir testen ganz regelmäßig hier die Flugzeugschlepper, die natürlich eine große Kraft brauchen, um hier auch unsere Langstreckenflieger über das Vorfeld zu bewegen. Da ist sozusagen die Batteriekapazität noch nicht so weit, dass die wirklich effizient einsetzbar sind. Ich glaube, das wird noch ein paar Jahre dauern. Aktuell kaufen wir gerade Elektrobusse, aber in den nächsten 8 bis 10 Jahren bin ich überzeugt, dass wir hier sämtliche restlichen Fahrzeuge hier auf Elektro umgestellt haben werden.
Wie funktioniert das dann im operativen Betrieb? Flughafen Wien, klar, 24/7 in Betrieb. Und wenn jetzt zum Beispiel auch der Schlepper oder die Passagierbusse elektrifiziert sind, wie geht ihr da mit der Ladeinfrastruktur und der Planung dahinter um?
Ich glaube, wenn wir da zur Gänze umgestellt haben, genau dann werden sozusagen diese großen Energiespeicher auch notwendig, dass wir den Strom, den wir untertags nicht verbrauchen können, tatsächlich speichern und nicht ins Netz zurückschicken. Denn letztlich, wir haben zwar einen 24-Stunden-Betrieb, aber das Gros der Passagiere fliegt irgendwo zwischen 6 in der Früh und 10 am Abend ab. Das heißt, da haben wir die meisten Geräte im Einsatz und letztendlich das Wichtige ist, dass wir hier über Nacht dann möglichst günstig hier laden können und untertags dort, wo es notwendig ist, einfach kurzfristig aufladen können. Also wenn wir dann so weit sind, ich glaube, dann hat man noch ganz andere Möglichkeiten, hier den Strom noch effizienter einzusetzen und Kosten nochmal weiter runterzubringen.
Blicken wir von der Bodenabfertigung hoch in den Himmel, denn dort ist die Dimension noch eine größere. Die Elektrifizierung von den Fahrzeugen, haben wir jetzt gehört, die ist in der Umsetzung. Nur wie steht es um die Flugzeuge? Man hört ja immer wieder, grüner Wasserstoff könnte ein Baustein der Zukunft sein. SAF, also Sustainable Aviation Fuels, ist bereits im Einsatz und wird auch sukzessive hochgefahren. Wo steht denn die Branche aktuell hinsichtlich der Dekarbonisierung?
Ja, ich meine, das eine ist es, einen Flughafen und den Flughafenbetrieb zu dekarbonisieren. Eine viel, viel größere Herausforderung ist es sicherlich, hier die Flugzeuge selbst zu dekarbonisieren. Aus meiner Sicht gibt es hier nur die Sustainable Aviation Fuels, die für die nächsten 20, 30 Jahre tatsächlich in Aussicht stellen, hier in Richtung CO2-Neutralität sich zu bewegen. Die zwei anderen Optionen, Elektromotoren, ja, das funktioniert bei kleinen Flugzeugen, wird sozusagen vielleicht für, ich sag mal, 10 Sitzer, vielleicht für 20 Sitzer irgendwann relevant sein. Aber für Maschinen, wo 200 bis 500, 600, 700 Menschen sitzen, ja, ist das, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr weit weg. Und besser schaut es natürlich beim Wasserstoff aus, aber selbst dort, und Airbus hatte hier ein sehr, sehr ambitioniertes Wasserstoffflugzeugprogramm, hat das jetzt aber auch mal in die Zukunft verschoben, ohne genaue Daten zu nennen. Insofern rechne ich auch hier nicht damit, dass das in den nächsten 30 Jahren relevant wird. Was man vor allem auch nicht vergessen darf, das eine ist es, so ein Wasserstoffflugzeug mal als Prototyp zu produzieren. Das andere ist es, wie lange dauert es dann, bis wir Hunderte, Tausende davon in der Luft haben? Denn letztlich, Flugzeuge haben eine relativ lange Lebensdauer und die Flugzeugproduktion ist relativ langsam. Das heißt, selbst wenn wir in 20 Jahren einen Prototypen für ein Wasserstoffflugzeug haben, dann dauert es trotzdem noch sehr, sehr lange, bis hier ausreichend in der Luft sind, die dann wirklich einen Unterschied machen beim CO2-Ausstoß. Und das nächste ist, das ist der große Vorteil von den Sustainable Aviation Fuels. Bei den sogenannten SAF brauchen wir die Infrastruktur am Flughafen nicht ändern. Man kann das herkömmlichem Kerosin beimischen. Das heißt, das ist ein schrittweiser, langsamer Übergang, um hier langsam von aktuell 2% Beimengungsverpflichtung dann sich irgendwann in Richtung 100% zu bewegen. Beim Wasserstoff muss man die gesamte Infrastruktur am Flughafen verändern. Das heißt, das wäre schon nochmal eine große Herausforderung. Und deswegen bin ich überzeugt, dass hier in den nächsten Jahrzehnten die Sustainable Aviation Fuels hier absolut die Zukunft sind, um die Luftfahrt insgesamt zu dekarbonisieren.
Zoomen wir nochmal ein wenig hinaus. Der Flughafen Wien ist nicht nur ein internationaler Hub, ein Verkehrsknotenpunkt, sondern auch ein Energiestandort. PV-Anlagen im großen Stil, Speicher sind auf jeden Fall ein Zukunftsthema und potenziell einige neue Technologien, die da im Raum stehen. Das alles muss ineinandergreifen, das funktioniert. Welche nächsten Ausbauschritte sind denn konkret geplant?
Ja, wir werden hier unmittelbar den Terminal erweitern, 70.000 Quadratmeter Terminalfläche. Wir werden dann auch den Pier Nord verlängern. Wir werden unseren Officepark vergrößern und all diese Gebäude werden deutlich energieeffizienter sein als die Gebäude, die jetzt schon hier stehen. Man darf nicht vergessen, wir sind ja ein Standort, der sich über 7 Jahrzehnte entwickelt hat. Der älteste Teil des Flughafens hier, der aktuelle Terminal 2, ist 1960 in Betrieb gegangen. Und das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung, hier energieeffizient zu arbeiten als bei neuen Gebäuden. Also sämtliche unserer neuen Gebäude, egal ob das Terminalgebäude sind oder Bürogebäude auf der Landside, werden hier deutlich energieeffizienter arbeiten. Und der nächste wesentliche Schritt hier bei der Energieversorgung ist sicherlich dann, wenn es in Richtung Speicher geht. Aber wie gesagt, das wird noch ein bisschen dauern. Was die Energiegewinnung betrifft, denken wir sicherlich auch an Windenergie. Das wären aber dann sozusagen eher kleinere Modelle. Und letztlich ist da natürlich auch die Herausforderung, dass man das mit dem Flughafenbetrieb hier in Verbindung bringt und das sicher durchgeführt werden kann. Aber es gibt zumindest so ein bisschen Pilotprojekte, dass man sich in die Richtung was überlegt.
Also Windkraft ist auf jeden Fall ein Zukunftsthema. Wie steht es um Wärmepumpen oder auch Vehicle-to-Grid?
Vehicle-to-Grid ist, glaube ich, eine große Herausforderung, hier diese vielen tausend Parkplätze dann entsprechend mit der Technologie auszustatten. Also das würde ich nicht in der nahen Zukunft sehen. Wärmepumpen setzen wir hier schon bei Bürogebäuden ein, ist also sicherlich auch in der Zukunft für uns ein Thema. Und damit haben wir, was den Office Park 4 betrifft, hier eins der energieeffizientesten Bürogebäude Österreichs am Standort stehen.
Blicken wir noch ein Stückchen weiter in die Zukunft. Wie steht es um die Vision vom Flughafen Wien? Welche Rolle spielt da langfristig das Thema erneuerbare Energie und CO2-Reduktion? Wo soll es hingehen?
Ja, das ist, glaube ich, für die gesamte Branche und für die gesamte Luftfahrt ein ganz wesentliches Thema. Ich glaube, für die nächsten 5 bis 10 Jahre ist es auf der einen Seite hier immer mehr SAF im System zu nutzen, für die Flugzeuge und für die Airlines zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, insgesamt ist unsere Vision einfach hier den wirtschaftlichen Erfolg, die wirtschaftliche Effizienz und die CO2-Reduktion und die CO2-Neutralität hier unter einen Hut zu bringen und ein kleines Beispiel dafür zu sein, dass das kein Gegensatz ist, dass sozusagen Ökologie und Ökonomie kein Gegensatz sein müssen. Denn ich glaube, nur wenn uns viele dieser Beispiele gelingen, dann wird es auch möglich sein, dass wir unsere gesamte Gesellschaft hier klimaneutral organisieren.
Zum Schluss unserer Episode eine persönliche Frage. Was bedeutet es für dich, die Mobilitäts- und Energiewende aus eigener Kraft voranzutreiben?
Für mich bedeutet es eigentlich, dass man ganz, ganz viele winzige Schritte in die richtige Richtung gehen muss, um dann letztendlich einen riesigen Schritt vorwärts zu kommen. Und insofern bin ich stolz drauf, was in den letzten Jahren erreicht worden ist. Aber ich glaube, es liegt noch sehr, sehr viel vor uns. Und da freue ich mich, dass ich da ein Teil davon sein kann.
Herzlichen Dank für das offene Gespräch. Danke, Julian.
Vielen Dank.
Zusammenfassend lässt sich sagen, ein Flughafen ist ein Ort der Begegnung und vor allem ein Ort der Bewegung. Zigtausende Starts und Landungen jährlich und im Hintergrund ein Energiesystem, das rund um die Uhr verlässlich funktionieren muss. Gerade dort zeigt sich, ob die Energie- und Mobilitätswende realistisch umsetzbar ist. Der Flughafen Wien macht vor, wie Eigenstromproduktion, Effizienz, Speichertechnologien der Zukunft oder auch neue Mobilitätslösungen Schritt für Schritt integriert werden. Und zwar nicht nur als Vision, sondern als ein konkreter Transformationsprozess. Herzlichen Dank an Sie, liebe ZuhörerInnen und ZuseherInnen, fürs Dabeisein. Begleiten Sie uns auf unserer Reise zur Mobilitätswende. Bis zum nächsten Mal bei What Goes On.